Sag mal, weißt du noch, ich habe dich vor ein paar Monaten mal gefragt, ob du mir eine echte Fachfrau empfehlen kannst zum Thema MBSR. Das ist die Kurzform von Mindfulness-Based Stress Reduction. Und da kam bei dir gleich wie aus der Pistole geschossen Dr. Britta Hölze. Ja, weil sie einfach die bahnbrechende Forschung dazu gemacht hat und bis heute damit arbeitet. Und ich glaube einfach nach wie vor, diese Methode ist wirklich geeignet, um uns Frauen in der Lebensmitte aus diesem ständigen Hamsterrad herauszuholen und aus dieser ja, permanenten Angespanntheit. Hör mal rein, sorry, ist ein bisschen laut, ist ein total nettes und informatives Gespräch, ja, und ist genau, ja, handelt genau davon und freue mich, dass du sie mir empfohlen hast. Liebe Grüße!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Dr. Britta Hölzel. Sie ist Diplompsychologin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Achtsamkeit. In dieser Eigenschaft ist sie unter anderem auch Expertin für Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz und vielleicht besser bekannt als MBSR, einem standardisierten Achtsamkeitskurs zur Stressreduktion und Burnout-Prävention, dessen Besuch viele Krankenkassen sogar bezuschussen. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, was sich genau dahinter verbirgt und wem es wie helfen kann. Willkommen, Frau Dr. Hölzel. Hallo.
Hallo.
Das Wort Achtsamkeit ist ja omnipräsent. Alle reden drüber, aber vielfach wird es meinem Empfinden nach auch so ein bisschen missverstanden als eine Art Entspannungspraxis. Also hinlegen, schnell einschlafen. So, lassen Sie uns das, Herr Putt, nochmal genau werden. Was ist Achtsamkeit und was ist es nicht?
Ja, der Begriff kann leicht missverstanden werden oder wird auch leicht missverstanden. Was wir verstehen unter Achtsamkeit ist wirklich das Bewusstwerden für die Erfahrung im Augenblick. Also die Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment zu bringen und richtig bewusst zu werden über das, was da in diesem Augenblick Erfahrung ist. Das ist so die eine Komponente, die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu haben. Und die andere Komponente bezeichnet eine innere Haltung, die wir unserer Erfahrung entgegenbringen. Und diese Haltung ist gekennzeichnet durch eine Offenheit, durch eine Akzeptanz, eine Neugierde auch der eigenen Empfindung gegenüber. Also das heißt, es geht nicht primär um die Entspannung, ums Wohlbefinden, sondern es geht wirklich ums Wach, ums Bewusstsein und darum, so das eigene Leben wirklich in diesem Augenblick zu bewohnen, könnte man vielleicht sagen.
Die Frage hatte ich eigentlich später, aber jetzt sprang sie mich an aufgrund ihrer Formulierung. Es geht nicht ums Wohlbefinden, weil ich glaube, viele, die das mal ausprobieren, und ich sage bewusst mal, also reinschnuppern, sagen, sie haben sich wahnsinnig unwohl gefühlt am Anfang. Also so eine wahnsinnige Unruhe, die plötzlich von einem Besitz ergreift. Wie erklären Sie sich das?
Genau, das ist tatsächlich was, was wir viel erleben in den Kursen, dass die Leute ankommen mit der Erwartung, jetzt geht's mir sofort super und ich bin hier zum Entspannen, und dann wird man mit der Realität konfrontiert. Und in der Achtsamkeitspraxis wenden wir uns wirklich dem zu, was gerade ist. Also wir werden bewusst für das, wie wir uns tatsächlich in diesem Augenblick fühlen. Und wir haben im Alltag oft so unsere Mechanismen, auch über Sachen hinwegzugehen oder was zu unterdrücken, wo es uns nicht so gut geht. Und Achtsamkeit heißt dann wirklich, auf einmal konfrontiere ich mich mit dem Allen. Auf einmal bin ich mit dem Allen und werde bewusst darüber. Und dann merke ich vielleicht erst mal, wie erschöpft ich bin. Oder wie unruhig, wie angespannt ich bin. Und das ist im ersten Moment oft gar nicht so einfach auch auszuhalten. Also so dieses mit sich selbst sein, das kann erstmal eine ganz schöne Anforderung sein auch.
Ja.
Und Jon Kabat-Zinn, der ja für dieses MBSR-Programm, der das entwickelt hat, der sagt zum Beispiel manchmal, Achtsamkeit ist nichts für Feiglinge. Einfach um darauf hinzuweisen, so wir werden einfach mit all dem konfrontiert, was in dem Moment tatsächlich da ist. Und das ist nicht immer einfach nur Zuckerschlecken. Aber, und das sehen wir eben mit der Praxis, mit diesem sich hinwenden, bewusst werden und auch lernen, damit in einen anderen Kontakt, in eine andere Beziehung zu kommen, sehen wir eben, dass sich dieses Erleben total verändern kann. Und dass das, wo wir oft so weglaufen von wollen oder uns innerlich gegen sträuben, dass das zu etwas werden kann, was wir so mit ins Bewusstsein mit reinnehmen, und dadurch reguliert sich vieles in uns dann auch weiter selbst.
Ja, weil ich es dann nicht sofort bewerte, so wie ich die zweite Komponente verstanden habe, sondern es erstmal betrachte. Also so einen gewissen Abstand zu den Dingen dann gleichzeitig bekomme, obwohl ich drauf schaue.
Ganz genau. Und deswegen ist diese innere Haltung so entscheidend. Wie gehe ich dann damit um? Also wie setze ich mich mit der Erfahrung, die mir da begegnet, in Beziehung? Und genau wie Sie gesagt haben, das ist dann eine Art, das erstmal wertfrei zu betrachten. Oder ich würde sagen, nicht verurteilen, finde ich immer den treffenderen Ausdruck, weil natürlich werte ich irgendwo und weiß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Darum geht's auch schon, zu entdecken, was ist heilsam, was ist nicht heilsam. So, aber nicht vorschnell in die Verurteilung zu gehen über die Erfahrung, die ich da habe, sondern anstattdessen offen, neugierig damit zu werden. Manchmal verwenden wir so das Bild auch von so einem Forscher im Innern, also zu erkunden, wie fühlt sich's eigentlich gerade an, wie ich mich fühle, und lernen damit okay zu werden, also damit sein zu können und trotzdem in meiner Mitte zu bleiben, auch wenn da vielleicht gerade schwierige Gefühle auftauchen. Und da sind wir schon sehr in den Mechanismen drin, aber das ist ein ganz wesentlicher Mechanismus dafür, auch warum es sich dann umreguliert. Weil es ist oft dieser innere Widerstand und das nicht haben wollen, womit wir eigentlich paradoxerweise aber die Erfahrung länger aufrechterhalten. Mhm. Und das ist eine fantastische Beobachtung, die wir machen können, dass wir sagen, okay, so fühle ich mich gerade, so ist es im Augenblick. Und wenn wir so auf die Weise mit unserer Erfahrung im Kontakt sind, dann kann sich was in uns entspannen und kann auch was in uns loslassen. Und dann geben wir dem Körper die Chance zu tun, was er natürlicherweise tut, nämlich sich wieder zu regulieren auch und wieder in sein Gleichgewicht zurückzufinden. Da sind wir schon sehr, sehr differenziert, genau, auch in den inneren, ja, Vorgängen drin.
Ich wollte noch mal eine Stufe zurück, weil Sie das eben auch schon gestriffen haben. Ich wäre darauf sonst ein bisschen später gekommen. Sie haben ja gesagt, im Alltag drücken wir häufig Sachen weg und gehen drüber weg. Und so wie ich es bisher gelernt habe, ist es ja eine hochwichtige und auch sehr, sehr gute Funktion unseres Gehirns, alles zu filtern und durchaus auch, ich glaube, es heißt inhibitieren, zu unterdrücken, eben nicht alles zu behalten, eben nicht ständig alles präsent zu haben, damit wir überhaupt klarkommen und die Anforderungen des Alltags bewältigen und auch zum Beispiel Traumata nicht ständig in unserem Leben zu haben. Also meine Frage ist jetzt, gibt es auch Personen, für die das mit Vorsicht zu genießen ist?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auch im Kurs sehr im Blick haben. Also tatsächlich, wenn eine posttraumatische Belastungsstörung besteht, dann ist die Achtsamkeitspraxis in so einem allgemeinen Kurs, wo so viele Menschen mit drin sind, typischerweise nicht das, was angeraten ist. Dann kann Achtsamkeitspraxis auch sehr hilfreich und sehr heilungsfördernd sein, aber sie wird dann unbedingt in therapeutischer Begleitung in eine Einzeltherapie eingesetzt. So, genau, weil es ist tatsächlich so, dass es oft auch wertvoll ist, Dinge zu unterdrücken oder so unsere Schutzmechanismen zu haben, damit wir durchs Leben kommen. So, es gibt ja viele Zeiten in unserem Leben, wo das absolut notwendig war auch, dass wir uns so schützen und auch Sachen wegdrücken und nicht ins Bewusstsein nehmen. Und es funktioniert auch gar nicht. Also wir können ja gar nicht aller Erfahrung auf einmal bewusst werden. So, deswegen ist dieses Filtern ganz notwendig und diese Schutzmechanismen haben uns gedient in unserer Vergangenheit vielleicht, um uns wirklich auch zu bewahren vor schwierigen Erfahrungen. Aber sowas schleift sich natürlich als Muster ein und wir tragen oft solche Gewohnheiten dann länger mit uns rum, als es sein müsste. Ja. Und da kann es unglaublich heilsam sein, sich dem wieder zuzuwenden. Denn es ist ja so, dass wenn wir uns so zur Gewohnheit gemacht haben, das wegzudrücken, auch nicht mehr wahrzunehmen, wie fühle ich mich eigentlich gerade, nicht mehr wahrzunehmen, wann bin ich erschöpft oder wann bin ich eigentlich über meine Grenze heraus, dann kommen wir in Stressmechanismen, dann ist das natürlich nicht gesund, sondern dann überfordern wir uns vielleicht, dann gehen wir vielleicht dauernd so ein bisschen über uns hinaus, über unsere Grenzen hinaus und das wissen wir alle, das tut nicht gut, das ist nicht gesund und deswegen ist es so wertvoll, das wieder zu lernen, uns zu spüren, zu wissen, wie geht's mir gerade und dann können natürlich auch mal schwierige Sachen hochkommen und da ist es dann so wichtig, auch im Kurs zu lernen, wie kann ich damit gut umgehen, ohne dass ich jetzt zu einer Retraumatisierung kommen muss oder sowas.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn Pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G. Und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge. Genau, jetzt haben Sie den Kurs angesprochen. Lassen Sie uns da einmal ganz konkret werden. Also man kann ja, es gibt alle möglichen Apps, mit denen man mal so ein bisschen losmeditieren kann, sage ich. Der Kurs hat ja eine ganz bestimmte Bauart. Vielleicht mögen Sie noch einmal was zu Jon Kabat-Zinn sagen. Wer ist das? Was hat er da erfunden und wie ist das aufgebaut?
Ja, Jon Kabat-Zinn hat am MIT promoviert, also Massachusetts Institute of Technology, und war in der Molekularbiologie tätig. Das heißt, er kam so mit so einem wirklich wissenschaftlichen Hintergrund und ist selber für sich persönlich in Kontakt gekommen mit Meditationspraxis. Über einen Zen-Lehrer, er ist auch in Kontakt gekommen mit Yoga-Praxis und hat für sich gemerkt, wie wohl ihm das tut. Und dann so überlegt, wie kann er diese alte, ja auch auf religiösen Praktiken erstmal basierenden Methoden hernehmen und zugänglich machen für Menschen mit Erkrankungen. Und er hat diesen MBSR-Kurs entwickelt, das Mindfulness-Based Stress Reduction Programm, damals in Massachusetts. Er hat dann das Center for Mindfulness an der University of Massachusetts Medical School gegründet und hat viel mit Patienten gearbeitet, wo sie so festgestellt haben, die klassischen Therapiemethoden haben nicht gut angeschlagen. Also Menschen, die unter Schmerzen gelitten haben. Ja, da waren Krebspatienten dabei, da waren Menschen dabei, auch mit Ängsten. Und er hat so dieses Programm genommen und die alten Meditationspraktiken genommen und eigentlich ohne diesen religiösen Überbau, also ohne die Rituale, ohne diese alten Traditionen hergenommen und reduziert auf diese Achtsamkeitspraxis, auf das, von dem ich denke, er hat es wirklich ganz wunderbar geschafft, so diesen Kern der Praxis zu nehmen und damit zugänglich zu machen, auch über dieses Programm, ohne abzuschrecken. Denn so ein religiös oder rituell angehauchte Praxis, die kann ja einfach auch abschrecken. Und somit hat dieses MBSR-Programm einfach den Vorteil, es ist offen für alle. Man braucht nicht einer bestimmten Religion zu folgen. Man kann ja Konfession mitbringen oder nicht, wie man möchte. Aber diese Essenz, dieses Sein, dieses Bewusstsein im Augenblick, das ist eben in diesem Programm enthalten und da auf eine, wie ich finde, wirklich sehr gute und sehr effektive Art vermittelt.
Dieses Programm, habe ich in der Anmoderation schon gesagt, ist standardisiert. Man kann diese Ausbildung machen, für die man dann zertifiziert wird. Wie ist dann dieses Programm? Wie ist es gebaut?
Genau, das ist also jetzt inzwischen ein 8-wöchiges Programm, wo sich eine Gruppe einmal in der Woche trifft für typischerweise 2,5 Stunden. Und dann wird zu Hause täglich weitergeübt mit Audioanleitungen, die zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Teilnehmer haben eine tägliche Meditationspraxis, aber treffen sich eben einmal gemeinsam in der Gruppe mit der Gruppenleitung. Und dann gibt es typischerweise auch noch einen Tag der Achtsamkeit, so in der 6. Woche des Programms, wo man so für 6 bis 7 Stunden ganz intensiv in die Praxis eintaucht. Und so über diese 8 Wochen hinweg lernt man verschiedene Achtsamkeitspraktiken kennen, verschiedene Arten der Achtsamkeitsübungen. Da ist ein Bodyscan dabei, wo die Aufmerksamkeit so Schritt für Schritt durch den Körper geführt wird, um die Empfindungen zu spüren, die da im Körper auftauchen. Dann gibt es aber auch achtsame Bewegungsübungen, also so an Yoga angelehnte achtsame Yoga-Übungen, kann man sagen. Sitzmeditationen mit ganz unterschiedlichem Aufmerksamkeitsfokus. Dann praktizieren wir aber auch eine Gehmeditation und wenden unseren Blick auf so informelle Praxis, wie wir das nennen. Das heißt, die Frage, wie können wir achtsame Momente aber auch im Alltag wiederfinden? Zum Beispiel, indem wir Routinetätigkeiten mit Achtsamkeit ausführen. Das Staubsaugen zum Beispiel kann man wunderbar achtsam machen. Geschirr spülen, Zähne putzen, solche Dinge achtsam zu machen. Und eben auch, Und da ist der große Schwerpunkt im Kurs auch drauf, wie kann ich achtsamer mit stressigen Momenten umgehen und auch mit zwischenmenschlichen Herausforderungen. Auch Kommunikation, achtsame Kommunikation ist ein wichtiger Teil im Kurs. Und neben diesen Übungen, die vermittelt werden, wird eine große Zeit des Kurses auch darauf verwendet, dass man sich in der Gruppe austauscht. Und das ist auch so ein ganz wesentlicher Aspekt der Praxis, also sich wirklich auszutauschen darüber, wie lief es mit der Praxis, wo waren vielleicht Schwierigkeiten, wo bin ich auf Hindernisse gestoßen, wo geht es mir vielleicht auch schlecht, wie kann ich damit anders umgehen und sich das nochmal wirklich auch mit der Kursleitung zusammen anzuschauen und sich darüber mit den anderen auszutauschen.
Sie haben ja gesagt, das wird auch zu Hause geübt. Ist es auch gewissermaßen die Idee, dass man dadurch wirklich in so eine, zumindest zu Beginn, sehr, sehr häufige tägliche Praxis kommt, um eben auch zu üben? Oder inwiefern ist Übung ein Bestandteil?
Ja, da stellt der MBSR-Kurs schon recht große Ansprüche an die Teilnehmer. Es geht wirklich um eine Praxis, die so um die 40, 45 Minuten am Tag ist. Und die Idee ist, dass man in eine regelmäßige Routine kommt, auch in eine tägliche Praxis reinkommt. Was die Kursteilnehmer berichten, ist, dass es dadurch, dass man so weiß, das ist jetzt ein begrenzter Zeitraum und ich treffe mich wieder mit der Gruppe, wird es viel leichter, tatsächlich in die tägliche Praxis auch zu kommen. Man weiß, man ist so unterstützt durch dieses Format. Und wenn man mal in dieser Routine drin ist, dann wird es auch leichter, es über den Kurs hinaus weiterzuführen, so dass der Kurs also wirklich für viele auch eine gute Unterstützung ist, in diese regelmäßige Praxis reinzukommen.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht nur in dieser Intensität dann auch einen Unterschied merkt.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir sehen auch in den Forschungsstudien, es macht einen Unterschied, wie viel geübt wird. Es ist kein riesiger korrelativer Zusammenhang, aber wir sehen tatsächlich, es macht einen Unterschied. Also es muss schon auch geübt werden, damit es wirken kann. Es ist ja so, dass wir mit der Achtsamkeitspraxis wirklich auch eine andere Haltung üben. Wir sind im Alltag ja oft sehr in unserem Autopilotenmodus unterwegs, wie wir sagen, dass wir so durch den Tag funktionieren, ohne uns wirklich bewusst zu spüren, ohne mal anzuhalten, zu merken, wow, ich bin hier lebendig, das ist gerade mein Leben. Also ohne diese bewussten Momente mit reinzunehmen, funktionieren wir ja oft so durch den Tag, wo man vielleicht am Ende des Tages denkt, huch, wo war ich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe so nur To-Do-Listen abgearbeitet. Und da ist Achtsamkeit wirklich eine andere Haltung. Das heißt, wirklich wach zu werden, bewusst zu werden, ja, wie mein eigenes Leben mehr zu bewohnen. Zu wissen, hier bin ich gerade, das ist meine Erfahrung. Und anstatt so in einem Funktionieren im Tag, anstattdessen in so einen Modus des Seins zu kommen, auch wo ich weiß, ich bin lebendig, so fühlt sich's an, bewusst zu sein, so fühlt sich's an zu sein. Es ist wirklich ein anderer Modus, als wir das typischerweise gewohnt sind und als wir das ja jetzt auch schon über Jahrzehnte so geübt und praktiziert haben. Und deswegen erfordert das schon, dass wir auch das regelmäßig üben. Also das sieht man ganz klar, das kann ich an mir selber auch immer wieder wunderbar beobachten. Es macht so einen Unterschied, ob man das wirklich in eine regelmäßige Praxis mit reinnimmt. Ich habe immer das Gefühl, dann finden mich diese achtsamen Momente im Tag wie automatisch. Oder in so Phasen, wo man eben nicht so stark in der Praxis ist, dann geht das schnell auch wieder verloren. Und ich habe dann oft so das Gefühl, ich hänge doch so in diesem Hamsterrad fest und ja, bin wenig bewusst im Tag unterwegs.
Zu den einzelnen Bausteinen. Sie haben gesagt Bodyscan. Ich glaube, da ist Übung ein ganz gutes Stichwort, weil Sie sagten, man spürt dann, was da ist. Und ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe da am Anfang gar nichts gespürt und fand es absolut erschreckend. Also man fängt beim kleinen Zeh an und hört beim rechten Ohr auf und dann beim ganzen Körper. Und man denkt, es passiert einfach gar nichts. Und dann irgendwann spürt man es. Wie läuft so ein Bodyscan? Was genau tut man da?
Also der Bodyscan läuft so ab, dass wir, genau wie Sie beschrieben haben, wir fangen bei den Zehen an und spüren wirklich hin. Und versuchen wahrzunehmen, was ist da gerade. Und dann kann man vielleicht, wenn man das jetzt auch mal so mitmachen mag, dann kann man mal so hinspüren, vielleicht spürt man den Kontakt mit den Socken, mit der Kleidung oder vielleicht die Berührung am Boden, wenn der Fuß gerade am Boden steht. Und versucht so wahrzunehmen, was sind das eigentlich für Empfindungen? Und tatsächlich ist das ein Bericht, den ich immer wieder höre, dass die Leute sagen, oh, da ist gar nichts, ich kann da gar nichts spüren erstmal. Also das ist nicht ganz ungewöhnlich und es ist dann umso faszinierender zu sehen, wie sich das über die Wochen der Praxis verändert und wie die Leute sagen, oh.
Das kann ich bestätigen. Auf einmal denkt man, huch, Ja, auf einmal spürt man das Blutfließen. Es ist wirklich ein Unterschied, ne? Also während man vorher nur dankt, um Gottes Willen, 45 Minuten nichts und man schläft sofort ein. Das ist mir am Anfang auch so gegangen. Es ist nachher wirklich enorm, dass man praktisch das Blutfließen spürt, ja? Also es ist schon erheblich, was diese Praxis macht. Dann haben Sie auch noch verschiedene andere Sitzmeditationen, erklärt sich vielleicht ein bisschen von selbst, da kann man unterschiedlichen Fokus setzen, da haben Sie gesagt, aber was ist eine Gehmeditation?
Eine Gehmeditation ist auch eine ganz spannende Möglichkeit, die Achtsamkeit wirklich auch noch mehr ins Leben mitzubringen. Denn wie oft gehen wir irgendwo, vielleicht mal nur zur Toilette, zum Drucker oder irgendwo eine kurze Strecke zur Bushaltestelle, und so oft passiert das beim Gehen, dass wir zwar gehen, aber gar nicht wirklich wissen, wo wir eigentlich gerade sind und gar nicht bewusst sind dafür, dass wir gehen, sondern vielleicht in Gedanken schon wieder das nächste Meeting vorplanen oder die Einkaufsliste durchgehen oder so. Und Gehmeditation bedeutet, beim Gehen wirklich nur zu gehen. Also wirklich da zu sein und bewusst zu werden, wie fühlt sich's an zu gehen. Und da kann man zum Beispiel die Aufmerksamkeit in die Fußsohlen bringen und spüren, wie das Gewicht des Körpers sich so auf den Fußsohlen verändert. Und das kann super spannend. Es klingt erstmal vielleicht nicht so sehr spannend, aber ich finde, das kann unglaublich spannend sein, zu sehen, wie sich jeder Schritt ein kleines bisschen anders anfühlt. Wir haben so das Gefühl, okay, Schritt nach Schritt, aber tatsächlich setzt ja mit jedem Schritt der Fuß auch ein bisschen anders auf und das Gewicht ist anders verteilt. Und wenn man so ganz dabei ist und ganz so in diese Ruhe auch kommt, damit diese Empfindungen im Körper zu beobachten, dann kann das wirklich was ganz wunderbar, fast ja wie auch Zärtliches haben. Ich habe da manchmal das Gefühl, wow, das ist eine richtig tolle Fußmassage, auch so zu gehen und das bewusst wahrzunehmen. Und auf einmal kann auch wirklich so ein Wohlbefinden im Körper ankommen, weil ich mir erlaube, einfach nur in meinem Körper zu sein und einfach nur da zu sein und gar nicht immer wieder innerlich noch nebenher was tun zu müssen, einen Haken setzen zu müssen, was erledigen zu müssen. Und darüber, und das ist das Entscheidende, wir kommen richtig in eine andere Physiologie rein. Das Entspannungssystem kann aktiv werden. Wir kommen so in Regenerationsphasen rein. Dadurch, dass wir einfach lernen, gedanklich loszulassen und nicht gedanklich immer schon wieder in der nächsten, möglicherweise bedrohlichen Situation zu sein oder Aufgabe oder so. Dadurch kann wirklich so eine Ruhe im Inneren einkehren, dass wir einfach mal nur bei den Empfindungen im Körper sind in dem Augenblick.
Also eine mittelbare Entspannung. Durch die Hinwendung zu mir selbst bin ich viel mehr im Hier und dadurch tritt eine Ruhe in mein Leben ein. Aber nicht, ich lege mich hin und schlafe ein und das ist dann Achtsamkeit.
Ganz genau. Und das ist das Schöne daran, weil dieses zu sagen, okay, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich sofort entspannt bin, oder auch beim Bodyscan, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sofort Empfindungen im Körper spüre. Da kommt ganz viel Druck raus, ne? Es geht nicht darum, da jetzt wieder zu performen und wieder das perfekte Ergebnis zu bekommen, sondern es geht wirklich darum zu sein und bewusst zu sein mit was auch immer da ist. Und wenn das ein Nichtspüren ist oder wenn das eine Anspannung ist, dann ist auch das in Ordnung. Und das ist dieser schöne Weg, wirklich auch ja nicht schon wieder einen neuen Druck zu erzeugen.
Sie haben es selber angesprochen, die physiologische Wirkung. Was geschieht denn dann im Körper, wenn wir diesen Zustand erreichen?
Ich habe mich ja viel mit der Hirnforschung beschäftigt und wir haben uns angeschaut, was passiert im Gehirn. Jetzt haben Sie in diesem wunderbaren Gespräch mit Christine Brehler über das Thema Meditation das schon sehr, sehr schön angeschaut. Also wir haben tatsächlich gefunden, dass Regionen im Gehirn anders sich umgestalten, in ihrer Funktionsfähigkeit umgestalten, in ihrer Struktur umgestalten. Und wir sehen da viele Veränderungen, gerade in diesen Regionen, die auch für Stress zuständig sind, die für die Emotionsregulation zuständig sind. Und wir sehen, dass im Gehirn die Regionen anders zusammenarbeiten und stärker zusammenarbeiten, die uns dabei helfen, uns aus einem Stress rauszuholen. Und uns aus einer schwierigen Emotion auch wieder gut zu regulieren. Und im Körper sieht man entsprechend auch Veränderungen in Stresssystemen, also so Bereichen, Sympathikus, HPA-Achse sind ja so entscheidend, um uns in die Stressreaktion zu führen. Und wir sehen tatsächlich, dass es entsprechend Veränderungen gibt, die hingehen, Bluthochdruck zu regulieren. Wir sehen gute Effekte bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel durch das Achtsamkeitstraining. Wir sehen aber auch, dass Werte wie Cortisolspiegel sich gut regulieren können, also Stresshormone sich regulieren. Und ganz entscheidend ist das persönliche Wohlbefinden, Also auch da sehen wir in den Studien, dass die Leute sich ganz eindeutig weniger gestresst fühlen. Also das haben sich wirklich viele Studien inzwischen angeschaut. Und da sehen wir auch so in den Meta-Analysen wirklich gute Effekte der Achtsamkeitspraxis auf die Stressregulation und eben damit einhergehende physiologische Variablen. Auch das Wohlbefinden nimmt zu, die Lebenszufriedenheit steigt. Ja, das wären jetzt so mal einige Befunde.
Ich würde jetzt mal gern zur täglichen Achtsamkeit kommen, also neben sich hinsetzen und wirklich meditieren. Was Sie ja selber beschrieben haben, ist, dass man sich ständig selbst überholt, wenn man unachtsam lebt, also ständig schon woanders ist, als man gerade ist. Wie verhalte ich mich als achtsamer Mensch? Was tue ich? Wie tue ich es? Und was unterlasse ich?
Also ganz vorneweg zu nennen ist so dieses, ich erlaube mir zu spüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Also bewusst zu werden dafür, wo ist auch mal genug? Und dann auch zu üben, wirklich selbstfreundlich umzugehen mit mir und mir eine Pause zu gönnen. Und es ist so leicht gesagt, aber ja im Alltag wirklich gar nicht so einfach, das umzusetzen, weil man immer das Gefühl hat, nee, aber erst muss das noch fertig gemacht werden und dann darf ich mich entspannen. Und auch dieses Gefühl von Glücklichsein aufzuschieben, zu sagen, ja, okay, glücklich sein, okay, das kommt dann vielleicht am Wochenende oder am nächsten Urlaub, aber erstmal muss ja noch dieses und jenes erledigt werden. Und was ich das Entscheidende finde an der Achtsamkeitspraxis, es ist die Möglichkeit, die wir uns selber geben, dass wir schon in diesem Augenblick damit anfangen dürfen. Damit anfangen dürfen, entspannt zu sein, bei uns zu sein, glücklich zu sein, sodass das gar nicht was ist, was ich aufschieben muss auf, wenn erstmal die nächste Prüfung geschafft ist oder das nächste Projekt abgeschlossen oder so, dann geht das Leben richtig los, sondern zu wissen, nee, den einzigen Moment, den ich eigentlich jemals habe, ist dieser hier jetzt gerade. Und in diesem hier darf ich anfangen, wirklich zu leben, wirklich bewusst zu sein, im Kontakt mit mir zu sein, zu gucken, auch was brauche ich gerade? Brauche ich eine Pause? Brauche ich einen Schluck Wasser? Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Bewegung? Oder was sind auch gerade meine Bedürfnisse? Das spüren zu dürfen, das umsetzen zu dürfen. Und damit so einfach ein Stück weit mehr am Leben teilnehmen zu dürfen auch und sich das Glücklichsein selber zu erlauben.
Was ich immer merke ist, wenn es einem an Tagen gelingt, den Dingen die Zeit zu lassen, die sie nun mal dauern. Das klingt nach so einem kleinen Satz, aber das tun wir alle ständig nicht.
Ja.
Wir nehmen immer an, wir könnten die Dinge schneller machen, als sie nun mal dauern.
Ja. Ja.
Und wenn es ist, Einkäufe ausräumen. Es ist Unliebsames, wir wollen das loswerden, also beschleunigen wir das auf eine Weise, bei der garantiert der Joghurt runterfällt und kaputt geht.
Ja.
Und ich empfinde das ganz stark so, ohne dass ich es jetzt jeden Tag schaffe zu meditieren, sich diese Zeit zu nehmen, den Dingen die Zeit zu geben, die sie brauchen, ohne jetzt das alles gleich immer wahnsinnig zu genießen. Aber dadurch wird das Leben so viel voller.
Ja, ja, und ich finde, das ist wunderbar ausgedrückt und das ist es genau, worum es geht. Wir haben das Gefühl, wir würden schneller irgendwo ankommen, wenn wir alles ganz schnell erledigt hätten. Aber tatsächlich entsteht die Ruhe ja dadurch, dass wir eigentlich eintauchen, wie in diesem Moment und den Dingen die Zeit geben, die sie brauchen.
Und das ist schwer, ne? Also dazu gehört auch, was ich nicht einparken, wenn schon 10 Autos da warten. Aber einparken dauert halt eine gewisse Zeit, wenn ich nicht 3 Autos anfahren will. Also ich glaube, es braucht, will ich damit nur sagen, eine ungeheure innere Erlaubnis, die man sich selber gibt. In meiner Erfahrung, die gar keine Kleinigkeit ist. Sie haben erzählt, es gibt in dem Kurs verschiedene Praktiken. Macht es Sinn, diese Praktiken zu mischen? Oder darf ich in Anführungsstrichen einfach sagen, das passt, das mache ich jetzt immer?
Genau, es werden so unterschiedliche Sachen vorgestellt, die man kennenlernen kann im Kurs. Aber natürlich ist die Idee schon auch, dass man rausfindet, sowas spricht mich persönlich an und das für sich selber weiterführt, von dem man das Gefühl hat, das passt gut für mich, das mag ich weitermachen.
Also die würden sagen, Meditation ist das, was mir hilft. Und wenn es die Gehmeditation ist, weil ich eben nicht gut stillsitzen kann, dann ist es auch okay.
Ganz genau. Ja. Und tatsächlich ist Gehmeditation sowas, was ganz gut helfen kann, wenn der Geist sehr aktiv ist, wenn die Gedanken sehr schnell kommen, dann was Bewegtes zu machen, kann ganz hilfreich sein. Genau. Und da kennenlernen zu können, damit man auch so von Tag zu Tag das auswählen kann, von dem man das Gefühl hat, das ist jetzt gerade das, was mir gut tun könnte. Ja. Dass man so ein Repertoire hat und kennenlernt und dann davon selber auswählt. Das ist die Idee.
Ich muss Sie jetzt noch ansprechen auf etwas, was wir im Vorgespräch besprochen haben. Sie haben von einer Studie erzählt, die noch gar nicht richtig veröffentlicht ist. Da geht es darum, inwiefern Achtsamkeit und Nachhaltigkeit zusammenhängen. Und da gab es überraschende Ergebnisse.
Ja.
Sagen Sie doch mal, was die Annahme war und was das Ergebnis jetzt genau. So zu sein scheint.
Ja, es ist so, und ich glaube, das ist so auch der Trugschluss, den wir manchmal haben. Man erwartet dann so schnell alle möglichen Effekte. Und das ist tatsächlich auch die Gefahr da bei der Achtsamkeit. Sie haben es vorhin schon so gesagt, das sind ganz schön viele Versprechen, die da mit der Achtsamkeit kommen. Und das ist tatsächlich auch in der Forschung so ein bisschen die Gefahr, dass man das Gefühl hat, die Achtsamkeit hilft jetzt bei allem und ist die Lösung aller unserer Probleme. Und da lernen wir gerade, ganz so einfach ist es dann doch nicht, sondern man muss differenzierter hinschauen. Und wir sind in eine Studie reingegangen mit der Hoffnung, dass Achtsamkeit so in dieser Form, wie man so in einem kurzen Einführungstraining lernt, auch das Nachhaltigkeitsverhalten positiv beeinflussen könnte. Das ist eine schöne Studie jetzt an der TU München.
Also für die Umwelt.
Genau, dass wir geschaut haben und die Kollegen haben das ganz toll gemacht, zu gucken, sehr lebensnah, welche Entscheidungen werden getroffen. Sie sind also durch ein 31-tägiges Online-Achtsamkeitstraining gegangen, was ich entwickelt habe, basierend auf dem MBSR-Kurs auch. Für das wir gute Effekte haben übrigens, also in Bezug auf Stressreduktion, Reduktion von Ängsten, Verbesserung von Aufmerksamkeit. Und die Hoffnung war so, damit jetzt auch das Nachhaltigkeitsverhalten positiv zu beeinflussen. Und die Kollegen haben so einen Test herangenommen, wo sie gefragt haben, so wie viel Geld wärst du bereit, dem Klimaschutz zu geben oder wie viel möchtest du lieber für dich selber behalten? Und ich war feste davon überzeugt, dass wir sehen würden, dass die Leute sich eher für die nachhaltigeren Entscheidungen dann entscheiden. Wir haben auch Sozialverhalten angeschaut, also wie viel sind sie bereit, auch anderen Menschen was zu geben und dafür auf etwas zu verzichten, was ihnen selbst zugutekommt. Und auch da wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass diese Freigebigkeit oder Großzügigkeit zunimmt. Und was wir gesehen haben, ist tatsächlich das Gegenteil gewesen. Und ich war erstmal entsetzt und geschockt und erschreckt, ehrlich gesagt. Die Studie ist noch nicht veröffentlicht, aber wird jetzt, denke ich, demnächst rauskommen. Und ich habe aber länger drüber nachgedacht, was passiert da eigentlich? Warum sehen wir diese Effekte nicht? Und ich glaube, was das Entscheidende ist, erstmal, das ist ein ganz, ganz kurzes Training und ein allgemeines Training, wo wir eben lernen, bei uns anzukommen, uns zu spüren, uns auch zu priorisieren. Und ich glaube, das ist genau das, was die Teilnehmer getan haben. Die haben gesagt, Mensch, jetzt schaue ich erstmal, dass mir es gut geht und behalte auch mal was für mich selber. So bevor ich jetzt wieder gleich an die anderen denke.
Bevor ich mich verausgabe, ne?
Ja.
Ich frage das deshalb, weil das natürlich so ein bisschen den Kreis schließt zu den Frauen, die uns hören.
Ja.
Viele von denen sich jahrelang sehr verausgabt haben für andere und vielleicht auch bald wieder, weil dann auch noch Eltern in der Tür stehen sozusagen.
Mhm.
Und wo es dann vielleicht mal ganz gut tut, sozusagen ein bisschen was in die andere Waagschale zu tun, um mehr bei sich selbst zu sein.
Und ich glaube, das ist es und so muss man es auch sehen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Vorgang zu gucken, erstmal zu schauen, wie geht's mir, wie kann ich in meine Kraft kommen auch, wie kann ich mir gut tun. Und wo kann ich mir auch was nehmen, was ich mir sonst vielleicht nicht gönne?
Ja.
Aber wir wollen natürlich da nicht anhalten, sondern auch schauen, gut, natürlich geht's uns auch langfristig gesehen nur gut, wenn es im Großen und Ganzen gut geht. Und jetzt schauen wir, wie können wir dann auch ein Training weiter dahin gestalten, das sich nicht ausschließen muss, ne? Dass wir gucken können, wie geht's uns gut. Aber wie kann ich natürlich auch gucken, dass es dann den anderen und der Umwelt gut geht?
Ja, ich fand es nur wichtig, das einmal auch ehrlich zu sagen, ah, guck mal, es hat wirklich einen Effekt auf eine gewisse Egozentrik. Die ja aber auch ihr Gutes haben kann, solange sie sich die Waage hält. Letzte ganz praktische Frage, wie finde ich einen guten Kurs? Macht online auch Sinn und wie verhält es sich mit den Krankenkassen?
Also es gibt inzwischen auch eine ganze Menge Studien, die sich diese Online-Achtsamkeitsangebote angeschaut haben. Und insgesamt kommen die zu ganz positiven Ergebnissen. Also wir sehen so Stressreduktion, solche Sachen, psychisches Wohlbefinden. Das wird oft ganz gut verbessert, auch wenn Online-Angebote genutzt werden, wenn auch Apps genutzt werden. Jetzt ist gerade ganz groß dieses Thema herausgekommen, auch in den Medien, Nebenwirkungen von Meditation. Und dass es eben nicht immer für jeden und unter jeder Bedingung geeignet ist, zum Beispiel eben, wie angesprochen, auch bei Traumatisierung oder so schwierig werden kann. Und deswegen hat es schon Vorteile, gerade auch wenn es einem vielleicht psychisch nicht so gut geht, das unter Anleitung eines wirklich gut ausgebildeten Trainers, einer Trainerin zu machen. Denn da kann auf Schwierigkeiten eingegangen werden. Da wird eingangs geguckt, ist der Kurs überhaupt passend für dich in deiner jetzigen Lebenssituation? Und wenn Schwierigkeiten auftreten, dann können die auch tatsächlich gut angegangen werden und hilfreich angegangen werden. Das kann natürlich eine anonyme App nicht leisten.
Ja.
Der Kurs, der wirklich inzwischen in der Wissenschaft richtig gut untersucht ist, ist der Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs und der wird von den Krankenkassen bezuschusst. Das heißt, es finden sich Listen von Trainern, die diese Zertifizierung haben. Damit man von den Krankenkassen bezuschusst wird, muss man auch einen entsprechenden Grundberuf haben. Also da kann man dann sicher sein, wenn man auch so einen krankenkassenbezuschussten Kurs nimmt, dass man wirklich auch eine Trainerin und einen Trainer gerät, die ja gut ausgebildet sind.
Ich danke Ihnen jedenfalls erstmal sehr für die Zeit, Frau Dr. Hölzel, und für Ihre Einsichten.
Sehr gerne.
Und ich danke euch fürs Zuhören. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dort findet ihr auch alle Infos und Links zu unserem neuen Videokurs zum Thema Wechseljahre, den ihr bis Ende Juli noch zum Vorteilspreis erwerben könnt. Viele, viele Informationen rund um die Themen Hormone, Schlaf, Stressbewältigung, Bewegung, Ernährung, Haut und Haare. Also ihr hört eine Menge Holz. Ich darf auch mitspielen und führe durch den Kurs, was total Spaß gemacht hat, mal wieder ein bisschen Fernsehen zu machen sozusagen. Vor allem aber fand ich nach so vielen Podcast-Folgen ganz interessant, dass Videos doch irgendwie nochmal anders haften bleiben, man einfach andere Dinge wahr und mitnimmt. Und ja, insofern kann ich das nur empfehlen, schaut in die Shownotes, da gibt's alle Infos. Nächste Woche ist Diana wieder dran, die uns alle vor Jahren überhaupt erst auf das Thema Wechseljahre gestoßen hat. Also bleibt ihr treu in diesem Sinne, dass wir uns wieder hören und in dem Falle vielleicht sogar sehen. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Eure Julia.